Bani Maharaj ist unter den Dämonen und Ungläubigen am berühmtesten geworden. Denn obwohl er allen materiellen Reichtum verloren hat, blieb er in seinem hingebungsvollen Dienst gefestigt. Erläuterung. In diesem Vers sind die Worte Siddhanapina Muyati sehr bedeutsam. Ein Gottgeweihter muss manchmal Rückschläge hinnehmen, während er hingebungsvollen Dienst ausführt. Im Allgemeinen klagt man bei Rückschlägen und wird betrübt. Doch durch die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes kann ein Gottgeweihter selbst unter den schlimmsten Umständen verstehen, dass er von der Persönlichkeit Gottes eine schwere Prüfung auferlegt bekommen hat. Bali Maharaj bestand all diese Prüfungen, wie in den folgenden Versen erklärt wird. Dies ist eine Vorlesung über Tests und Prüfungen im spirituellen Leben. Und es ist interessant hier zu merken, dass Bali Maharaj seine Berühmtheit deswegen erreichte, weil er trotz materieller Widrigkeiten und Schwierigkeiten im hingebungsvollen Dienst gefestigt blieb. Und was jetzt diese Schwierigkeiten sind, diese Prüfungen, sind ganz schön intensiv, wie wir aus den nächsten beiden Versen entnehmen können. Ich lese sie euch ganz kurz in Sanskrit vor und dann natürlich in der Übersetzung. Chine riktas chutastanat chipto padascha shatrubi gyatibischa padityakto yatanam manuyapita guruna bhaktita shapto yaho satyam na savrataha chaler ukto maya dharmo nayam tvajati satyava. Jetzt kommen die Prüfungen von Bali Maharaj, werden auch erzählt. Obwohl Bali Maharaj sein Reichtum verlor, von seiner ursprünglichen Stellung fiel, von seinen Feinden besiegt und gefangen genommen wurde, von seinen Freunden und Verwandten geschmäht und verlassen wurde, obwohl er unter der Qual seiner Fesseln litt und von seinem eigenen spirituellen Meister beschimpft und verflucht wurde, blieb er in seinem Gelübde gefestigt und gab seine Wahrheitsliebe nicht auf. Es geschah zweifellos unter einem Vorwand, dass ich von religiösen Prinzipien sprach. Doch er gab die religiösen Prinzipien nicht auf, denn er steht zu seinem Wort. Erläuterung. Bali Maharaj bestand die schwere Prüfung, die ihm die höchste Persönlichkeit Gottes auferlegt hatte. Dies ist ein weiterer Beweis der Barmherzigkeit des Herrn gegenüber seinen Geweihten. Die höchste Persönlichkeit Gottes stellt einen Gottgeweihten manchmal vor schwere Prüfungen, die fast unerträglich sind. Unter den Bedingungen, wie sie Bali Maharaj aufgezwungen wurden, konnte man kaum einmal leben. Und deshalb war es der Barmherzigkeit des höchsten Herrn zu verdanken, dass Bali Maharaj all diese schweren Prüfungen und Entbehrungen überhaupt erdulden konnte. Der Herr findet an der Duldsamkeit des Gottgeweihten zweifellos Gefallen. Die Erinnerung daran wird aufrechterhalten, damit der Ruhm dieses Gottgeweihten in der Zukunft gepriesen wird. Hier haben wir es mit keiner gewöhnlichen Prüfung zu tun. Denn wie in diesem Vers beschrieben wird, hätte kaum jemand eine solche Prüfung überleben können. Doch für die zukünftige Verherrlichung Bali Maharajas, der zu den Mahajans gehörte, unterzog ihn die höchste Persönlichkeit Gottes nicht nur einer Prüfung, sondern gab ihm auch die Kraft, diese widrigen Umstände zu ertragen. Der Herr ist seinen Geweihten gegenüber so gütig, dass er ihm bei einer schweren Prüfung auch die notwendige Kraft gibt, duldsam zu sein und ein glorreicher Gottgeweihter zu bleiben. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanande. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskachyati Shatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadhara Srivatsani Yoga Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Bali Maharaj ist eines der großen Lehrer der 12 großen Mahajans in unserer spirituellen Tradition, und hier finden wir eines der Gründe dafür. Shishirad Hamadan Mohan Ki Jai. Der Grund, weswegen Bali Maharaj in einer solchen vorzüglichen spirituellen Stellung war, ist, dass er angesichts von Prüfungen und Tests im spirituellen Leben nicht seine Linie verlor, sondern inmitten der größten Herausforderung, wo ihm nämlich alles genommen wurde, strikt oder sagen wir mal im hingebungsvollen Dienst festhielt und somit von der außerordentlichen Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes gesegnet wurde. Gestern habe ich mit einigen Devotees gesprochen und über einige mögliche Entwicklungen gehört. Es wurde da vom Millennium Bug gesprochen, einer Computer, eine Besonderheit. Da fällt vielleicht etwas aus im Jahre 2000, dass man keinen Strom mehr beziehen kann. Das heißt, unsere elektrisch gesteuerten Heizungen nicht mehr funktionieren und ähnliche apokalyptische Dinge geschehen würden. Ich weiß nicht, ob das geschehen wird oder nicht, aber es sind viel in dieser Zeit viele Diskussionen unter sensiblen Menschen da, dass sich etwas verändern wird in der deutschen Wirtschaft. Und auch unter Devotees in Tempeln sind viele Diskussionen da, weil sich Dinge verändern und transformieren und natürlich eine Transformation niemals ganz und gar einfach ist. Jede Transformation, selbst das Zähnekriegen, wo sich die Milchzähne zu richtigen Zähnen entwickeln, ist mit Schmerzen verbunden zunächst einmal. Es gibt dabei solche Dinge. Wir leben in so einer Zeit der Transformation, und diese Transformation können, wenn sie auf spirituelle Art und Weise verstanden werden wollen, als Segnung gesehen werden. Es sind nämlich Prüfungen und Entbehrungen, die ein Devotee erduldet, wobei er gleichzeitig festhält an seinen spirituellen Prinzipien. Bei Prüfungen und Tests reagieren zwei Arten von Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Diejenigen, die nicht sehr gefestigt sind, gehen durch diese Prüfungen durch und erleiden durch diese Prüfungen vielleicht Schwierigkeiten. Ich weiß, in meinem Leben war es so, dass ich grundsätzlich nicht auf Prüfungen vorbereitet war in der Schule, weil ich wesentlich bessere Dinge nach meinem Dafürhalten vorhatte. Und in diese Prüfung also mit großer Angst hineinging. Und irgendwie kam man immer durch die Kraft des Abschreibens, aber es war also traumatisch und traumatisch ist zu viel gesagt, es war nicht einfach. Und gestern waren wir in einer der Waldorfschulen, die an die Grund zurückkommt. Ich musste mich erinnern, als wir die angstschweren Gänge entlang ging, um das Klassenzimmer zu finden, wie ich damals in der Schulzeit immer unvorbereitet kam und etwas Sorge hatte über meine schulische Zukunft. Und solche, die nicht vorbereitet sind, können auch sehr leicht durch Prüfungen hindurchfallen. Einfach sogar nochmal zurückversetzt werden in die alte Klasse und müssen nochmal alles neu lernen. Weiter. Das ist die eine Art von Menschen, die mit Prüfungen zu tun haben. Es gibt andere Arten von Menschen, die spüren, dass Prüfungen auf sie zukommen und sich in gewisser Weise rüsten und vorbereiten darauf, sodass sie diese Prüfungen gut bestehen und nicht nochmal wiederholen müssen, was sie eigentlich schon gelernt hätten. Schon eigentlich gelernt haben müssten. Es gibt diese zwei Arten von Gruppen und bestimmt viele dazwischen. So auch im spirituellen Leben gibt es solche Art von Prüfungen, die gemacht werden von Krishna. Die höchste Persönlichkeit Gottes, sagt Prabhupada, stellt einen Gottgeweihten manchmal vor schwere Prüfungen. Fast unerträglich sind, heißt es hier sogar. Unter den Bedingungen, wie die Bali Maharaj aufgezwungen wurden, konnte man kaum einmal leben. Und deshalb war es der Barmherzigkeit des höchsten Herrn zu verdanken, dass Bali Maharaj all diese schwierigen Prüfungen und Entsagungen erdulden konnte. Wenn Prüfungen kommen und ein Devotee bei seiner Linie bleibt, das heißt, weiterhin auch sich um die Barmherzigkeit Krishnas bemüht, gibt ihm meistens Krishna selber die Kraft, durch diese Prüfung hindurchzukommen. Srila Prabhupada drückt das so aus: Der Herr ist seinen Geweihten gegenüber so gütig, dass er ihm bei einer schweren Prüfung auch die notwendige Kraft gibt, duldsam zu sein und ein glorreicher Gottgeweihter zu bleiben. Jeder Devote im Krishna-Bewusstsein, bevor er in die spirituelle Welt zurückkehren kann, wird mit diesen Prüfungen in irgendeiner Weise etwas zu tun haben. Das hat einen ganz bestimmten Sinn. Anhand dieser Prüfungen möchte Krishna sehen, ob ein Devote auch tatsächlich zu ihm steht. Ich glaube nicht, Ingananda, du kennst das aus den vielen Freundschaften, die du hast. Wenn Freundschaften da sind, möchte man sehr oft wissen, wie reagiert der andere Freund in schwierigen Zeiten. Ist nicht so? Und wenn der Freund dann noch zu einem steht, obwohl die Zeiten schwierig sind, weiß man, dieser Freund ist ein echter Freund. Der Freund nur zu einem steht, wenn es einem gut geht und wenn man ihm vielleicht Vorteile gewährt in der Freundschaft, wenn man in der Lage ist, vielleicht ihn einzuladen zu einer Reise nach Mallorca, in der Sonne zu sein. Wenn er nur dann zu einem steht, aber wenn man mal seine Hilfe braucht, wenn er dann nicht da ist, weiß man, diese Freundschaft ist nicht so tief. Sie ist mehr zu meinem Geld als zu mir. So ist auch Krishna sehr daran interessiert, wie ein Devotee, wenn die Zeiten ein bisschen schwieriger werden, wenn er nicht eingeladen wird zu einer Reise nach Mallorca, sozusagen, zu ihm steht, ob er weiter festhält an seinen Lotusfüßen und ob er sich weiterhin um die Barmherzigkeit des Herrn bemüht. Srila Rupa Goswami gibt von diesem Sachverhalt ein sehr schönes und fast rührendes Beispiel von einem Chakora-Vogel. Dieser Chakora-Vogel ist ein Bewohner der indischen Fauna und ist ein Gewittervogel. Der fliegt, wenn das. Der hat irgendwie ein biologisches Gelübde, dass er niemals Wasser trinkt, was den Boden berührt hat. Das tut er nicht. Er trinkt also Wasser immer aus der Wolke heraus. Der hat wohl so eine Vorrichtung, genau wie ein Schwan, der kann irgendwie im Teich so trinken, dass die schlechten Dinge draußen bleiben und er das Wasser trinkt. So hat auch der Chakora-Vogel diese biologische Besonderheit. Der kann also Wasser aus der Gewitterwolke trinken. Und das Erstaunliche ist, dass er an seinem Gelübde nur Wasser, was eben von was oben ist, nicht was unten ist, zu trinken, da hält er selbst dran fest, wenn es blitzt und donnert. Man sieht also die Chakora-Vogel auch bei Blitz und bei Donner in die Wolke fliegen und sich dort gütlich tun an dem frischen Regenwasser. Ein Devotee wird mit einem Chakora-Vogel verglichen, weil auch in den Augenblicken, wo er getestet wird, wo er geprüft wird, wo es ihm nicht gut geht, wo er nicht auf eine Reise nach Mallorca ist, in diesem Augenblick sucht er Devotee doch unvermittelt und unerschütterlich Zuflucht bei Krishna. Das tut aber nur ein richtiger Chakora-Vogel übrigens. Es gibt wahrscheinlich auch solche Vögel, die nicht bei Regen und bei Blitz in die Wolke fliegen. Das sind dann nicht Chakora-Vögel, sondern Schwanzen. So sind auch die Devotees, richtige Devotees, in der Lage, selbst in Schwierigkeiten bei Krishna Zuflucht zu suchen. Schwierigkeiten muss es geben in der materiellen Welt. Geht manchmal in meinen Vorlesungen, sage ich manchmal, lasst uns ausschwärmen und den Halunken einfangen und hierher bringen, der jemals gesagt hat, wir können genießen in der Welt. Wir können uns anderen belehren, vielleicht, wenn er interessiert zu lehren. So, in der materiellen Welt ist es so, dass wir einfach hier sind, um ein Examen zu bestehen, auf das wir uns in kleinen Schritten vorbereiten müssen. Das Examen ist, was wir bestehen müssen, ist, dass wir nur bei Krishna Zuflucht finden können. Bei nichts und niemandem sonst, außer Krishna. Das ist ein Examen, was in jedem Einzelnen vorsteht, was jeder Einzelne lernen müsste, um aus der materiellen Welt, die als ein Kerker für die ewige Seele bezeichnet wird, herauskommen. Seht mal, wenn wir ganz jetzt spirituell ontologisch forschen wollen, müssen wir sehen, wo ist der Ursprung unseres Aufenthalts in der materiellen Welt. Und es ist ganz einfach, es ist in dem Wunsch getrennt von Krishna zu sein. Da ist der Ursprung, das Bild. Und eine Identität anzunehmen, die, sagen wir mal, nicht die des Dieners von Krishna ist. Das ist ein Allgemeinplatz, glaube ich. Davon gehen wir alle aus. Nicht? Wir sind von Krishna getrennt geworden. Irgendwie. Das ist sehr schwierig genau zu verstehen, aber wir sind jetzt auf alle Fälle in der materiellen Energie. Und die Ursache hierfür bildet dieser Wunsch. Nun, um aus der materiellen Welt in die spirituelle Welt zu gelangen, ist es sehr wichtig, dass wir dass wir den Wunsch einfach entwickeln, nur in Beziehung zu Krishna unser Leben zu führen. Das ist die Prüfung. Diese ausschließliche Zufluchtsuche bei Krishnas Lotusfüßen ist unsere Lösung. Gadata hat das eben vorgemacht, wie es ist, wenn man einschläft. Man wird plötzlich ist nicht mehr so aufmerksam und dann tut eine gewisse Schlafwolke bedecken und dann kann man sich nicht mehr auf das Thema konzentrieren. So ist es in der spirituellen Welt auch. Wir schlafen in unsere Beziehung zu Krishna ein und sind dann nicht mehr in der spirituellen Welt. So, wir müssen jetzt lernen irgendwie, wenn wir zu Krishna zurückkommen wollen, wenn das unser Ziel überhaupt ist, uns wieder irgendwie unsere Beziehung zu Krishna wieder zu erwecken. Und das wird eben auf eine Probe gestellt von Krishna, auch von der, die materielle Energie hilft da auch mit, dass Maya auch kommt und ein paar Prüfungen stellt, nicht? Und ein Devotee muss dann, wenn er das Examen besteht, er wird ganz und gar Zuflucht suchen bei Krishna, auch in dieser Situation der Prüfung, während ein anderer Devotee vielleicht noch nicht Zuflucht sucht bei Krishna und dann nach einigen weiteren Erfahrungen, wie lange das Licht bei ihm dann dazu kommt, ganz bei Krishna Zuflucht zu suchen. Prabhupada hat an einer anderen Stelle eine sehr, sehr schöne Erläuterung geschrieben über Schwierigkeiten im Krishna-Bewusstsein. Es ist im 8. Kanto, Kapitel 4, Text 11 bis 12, wo er sagt: Dies ist ein praktisches Beispiel, wie ein Gottgeweihter denkt. Er betrachtet alle Rückschläge im Leben im Grunde als Segnung der höchsten Persönlichkeit Gottes. Statt daher durch solche Rückschläge gestört zu sein, fährt er mit seinen Tätigkeiten im hingebungsvollen Dienst fort und Krishna kümmert sich um ihn und befähigt ihn, in die spirituelle Welt erhoben zu werden und zu Gott zurückzukehren. Wenn ein Gottgeweihter die Reaktion seiner vergangenen Missetaten zu erleiden hat, sorgt der höchste Herr dafür, dass ihm nur ein winziger Teil dieser Reaktion zufällt und dass er sehr bald schon von allen Reaktionen materieller Verunreinigung befreit wird. Die Devotee bekommt also Rückschläge vom Herrn. Das sind Prüfungen, die ihm im Grunde genommen helfen können, fest und ganz Zuflucht zu suchen und zu schnappen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass die Devotees zu Schwierigkeiten eine spirituelle Sicht annehmen. Die gewöhnliche Reaktion oder materielle Sicht bei Schwierigkeiten ist: Oh, lass mich alles tun, was in meinen Fähigkeiten liegt, diese Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen. Unsere ganze Zivilisation ist ja so programmiert. Nicht, dass es ein, das ist schwierig, also damit immer, wie wir unsere Häuser bauen. Nicht, wir wollen alles ganz einfach und bequem für uns haben, wie wir unsere Beziehungen führen, besonders in der westlichen Welt. Wir sind nicht gerne bereit, Opfer dort zu geben, sondern wir möchten aus den Beziehungen etwas heraushaben für uns. Wir sind sehr lange schon programmiert mit diesem Denken. Und so ist es deswegen zu beobachten, dass die Devotees bei Schwierigkeiten, die in ihrem spirituellen Leben ankommen, sehr bemüht sind, diese Schwierigkeiten zu lösen. Sehr oft nicht bei spirituellen Lösungen Zuflucht suchen, sondern bei Lösungen, wo sie noch nicht ganz Zuflucht suchen bei Krishna. Ein Devotee sollte, wenn Rückschläge kommen, mit dieser Sicht, die wir hier hören, dieser spirituellen Sicht, sagen: Super! Es kommen Rückschläge. Die kommen aufgrund meiner vergangenen Taten auf mich zu. Die müssen wohl so sein. Gut, jetzt ist endlich sind die durch. Und jetzt kommt es darauf an, dass ich Zuflucht suche bei Krishna. Jeder einzelne von uns hat ja schon so viele Leben vor diesem Leben gehabt und deswegen so viele Tätigkeiten bereits getan, die noch alle reaktionsschwanger sind. Wir sind richtig schwanger, jeder von uns, mit diesen Reaktionen, die irgendwann herauskommen werden. Ein Beispiel, was Prabhupada oft gegeben hat, ist ein Vogel. Wenn wir hier in dem Fenster, vielleicht ist es für euch einfach, euch dieses Fenster vorzustellen oder dieses hier, wenn hier ein Vogel längs kommt und links reinkommt ins Fenster und rechts rausfliegt, können wir verstehen, er ist nicht geboren worden auf der linken Fensterseite und auf der rechten Seite stirbt er nicht. Er wandert hier durch, ihn gab es schon davor. So gab es jeden Einzelnen von uns schon vor diesem Leben. Jeder Einzelne von uns hat so viele Dinge getan, die so viel, sagen wir mal, so viel. Wenn wir uns mal ein Individuum wie Jata angucken. Nicht? Ist er in reifen Jahren? Möchte. Du warst davor schon, wie viele Male hast du davor schon im Babykorb gegreint und deine Mutter gegrüßt? Wie viel Leben? Nicht? Wie viele Dinge wirst du wohl getan haben? Wie viele Fehler und wie viele gute Sachen hast du getan? Nicht? All diese Dinge bringen noch Reaktionen mit sich, die wir noch in diesem oder in einem anderen Leben spüren werden. Die sind schon da. Nun, bei einem Devotee von Krishna, so hören wir aus den Heiligen Schriften, ist es so, dass die Reaktionen, die normalerweise kommen, von Krishna behandelt werden. Er nimmt die. Bevor die Reaktion auf den Devotee zukommt, nimmt Krishna sie in die Hand und verändert sie durch die Berührung seiner Hand und gibt sie dann dem Devotee. Die Veränderung oder den Touch von Krishna, den er den Reaktionen zufügt, ist, dass diese Reaktion Lehren werden können. Unterweisung, Hinweise im spirituellen Leben. Wir haben gestern mit einem Devotee gesprochen, der sich den Kopf angestoßen hat. Und ich habe ihn gefragt, du hast dir den Kopf angestoßen, das ist ja eine karmische Reaktion, aber meinst du das vielleicht, hat vielleicht Krishna etwas, könnte er etwas zu tun haben mit diesem Kopfanstoßen? Hat er vielleicht, denk doch mal nach, vielleicht gibt Krishna da eine bestimmte Lehre. Und wenn ein Devotee bereit ist, diese Gedanken zu denken und nicht aus vielleicht innerer Angst sich diesen Gedanken nicht stellen will, dann kann er meistens herausfinden, dass Krishna sehr wohl eine Lektion damit gibt. Nämlich die Lektion, dass er sich weniger abhängig macht von materiellen Arrangierungen und mehr bei Krishna Zuflucht sucht. Wir müssen diese Dinge lernen in der Lernhalle des Lebens. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sagte einmal sehr schön, dieses Leben ist wie eine Examination Hall, eine Halle, wo man zum Examen hingeht. Und er sagt, drei Dinge sind sehr gut, die man mitbringt zu dieser Prüfung. Demut, Fähigkeit zu erdulden, das 100%ig erinnern können. Und Wertschätzung von anderen. Das sind die drei Dinge, die uns helfen, wenn wir durch die Lernhalle des Lebens hindurchschreiten. Und die uns helfen können, diese Lektion, die wir alle lernen müssen, wieder ausschließlich Zuflucht bei Krishna zu suchen, zu bestehen. Ich denke, wir kommen bald in eine wunderschöne, glorreiche Lernhalle, wo wir diese drei Dinge mitnehmen müssen. Ich denke auch, dass einige diese Lernhalle sofort verlassen werden, wenn diese Prüfungen kommen oder sich zurückziehen innerlich und bei nicht so spirituellen Konzepten Zuflucht suchen. Aber wir sollten diesen Menschen gegenüber gütig sein. Es ist verständlich, dass sie so reagieren. Sie haben in vielen Leben so schon reagiert und wir sollten für sie beten, dass sie vielleicht diese Dinge lernen, sodass sie in einer zukünftigen Lernsituation mit glorreich daraus hervorgehen und auf diese Art und Weise Krishna sehr, sehr lieb werden. So, niemals Menschen urteilen, wenn sie diese Prüfung nicht bestehen können, weil wir die auch. Wir müssen auch beten, wir brauchen die Barmherzigkeit, um diese Prüfung zu bestehen. Genau wie Bali Maharaj, als der seinen ganzen Reichtum verlor und sogar von seinem Guru verflucht wurde, soll man sich mal denken, ausmalen, knüppelhart. Er war also verlassen, allein. Trotzdem suchte er ganz sogar Zuflucht bei dem Herrn. So ein glorreiches Beispiel, dass er dafür als Mahajan, als große Persönlichkeit aufgenommen wurde in den Rang der glorreichsten Vaishnavas, deren Lehren sehr wichtig sind für unseren spirituellen Fortschritt. So, eine andere Überlegung ist, actually, ich möchte hier sogar mal stoppen. Ich habe offensichtlich noch viele, also nicht offensichtlich, ich habe noch hier ein paar Punkte, die ich sagen könnte, aber ich glaube, der Punkt ist, es ist gut, vielleicht an diesem Punkt zu verweilen und zu sehen, ob ihr hierzu tiefergehende Fragen habt. Offensichtlich, nicht? Steht nicht an der, Tafel geschrieben. Und es ist keiner da, der einem sagt, das musst du lernen dadurch. Die Lehren Krishnas in schwierigen Situationen kann nur jemand verstehen, der die Eigenschaft der Demut mit sich bringt. Es ist nicht sehr einfach, diese Eigenschaft zu entwickeln, weil sie eine bedeutet im Endeffekt, dass man sich vom falschen Ego zurückzieht und dessen Interpretation. Das falsche Ego will ja immer sagen, du bist irgendwie in Ordnung. Das will uns immer überzeugen, dass wir eine von Krishna getrennte Identität haben und in dieser Identität auch wirken, analysieren, verstehen und leben können. Es ist sehr interessant zu sehen, wie stark das ist. Beim Predigen merken wir das sehr, sehr oft, dass wir Menschen auf ihre Fehler hinweisen und es so, wenn sie unseren Rat suchen, es also so klar ist, dass sie selber lachen, was die Klarheit betrifft. Es ist so eindeutig, aber trotzdem können sie nicht richtig handeln, weil sie nicht demütig genug sind, weil sie nicht wirklich spirituelles Leben praktizieren und nicht wirklich vom falschen Ego sich lösen. Also es gibt andere Beispiele, wo Dinge offensichtlich sind und ein Mensch sie nicht sehen kann. Du hast bestimmt schon gesehen, wenn du gepredigt hast, dass manchmal es scheint, dass ein Wahrnehmungsblock vor Leuten ist. Die können Dinge nicht sehen. Versuch mal zu deinem Jägeronkel über die Nachteile einer fleischlichen Kost zu sprechen. Du kannst, glaube ich, gute Argumente geben, die stichhaltig sind, nicht? Aber er wird es nicht verstehen können, weil er so im... Es hat diese Mauern des falschen Egos um sich herum, der Illusion. So geht es mit uns auch. Wir können nicht verstehen, weil wir diese Dinge haben. Und deswegen sagt Mahaprabhu, der Weg heraus aus unserem Dilemma ist es, konsequent diese vier Ideale und Werte der Demut zu praktizieren, sich niedriger zu dünken als der Stroh in der Gasse, bereit duldsam zu werden wie ein Baum, bereit anderen Ehre zu erweisen und keine Ehre für sich zu erwarten. Wenn ihr genau hört, sind das die drei Eigenschaften, von denen Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur sagt, dass sie gut sind, um durch die Welt hindurchzukommen. Demut, Duldsamkeit und Wertschätzung für andere. Diese Dinge muss man langsam entwickeln. Und zum Teil sind diese Prüfungen, die Krishna einem Devotee gibt, diese Lernaufgabe, auch wenn er nicht sofort versteht oder wenn sie nicht sofort versteht, als seine Barmherzigkeit zu verstehen, weil irgendwann wird ein Devotee verstehen, wenn er begierig und ernsthaft ist im Verstand. Also sei nicht traurig, wenn du manchmal Lektionen nicht verstehen kannst und davor stehst und sagst, was mein Herr, du hast noch Wahrnehmungsblöcke zwischen dir und Krishna, die aus dem harten Granit von Aham und Mameti bestehen. Und bemühe dich einfach, diese ja, durch ernsthaftes spirituelles Leben diese Wahrnehmungsblöcke zu aufzuschmelzen sozusagen. Und dann wirst du eines Tages verstehen und sagen, wie ein Devotee, es gibt richtig Texte darüber, wo ein Devotee sagt, du hast mir das Wertvollste gegeben, Krishna, aber ich habe es nicht erkannt damals. Wie ein dummer Narr, der ein Juwel wegwarf, habe ich nach Splittern gesucht. Der Devotee kriegt also dann irgendwann eine Sicht dazu und dann bedauert er natürlich aus der jetzigen Sicht der, sein vorheriges Fehlverhalten. Es tut ihm sehr, sehr leid. Manchmal weinen Devotees aus Reue. Ich habe so viele Zeichen gekriegt, aber ich habe sie nicht annehmen wollen, eben aus diesem falschen Ego heraus. Wie auch. See, we in Krishna consciousness have a multifaceted human picture of reality. There's our own life, there's the life of others. We are conditioned souls, but we are also spiritual souls. There are many levels always. So when we are in an institution and we have a position where we have to take care of others, then we must correct wrongdoers. As much as possible, well, we must correct them. Full stop. Hare Krishna. Sind andere Fragen dazu da? Ich glaube, ich habe zur rechten Gehirnhälfte gesprochen, der intuitiven, und unsere Matajis sind sehr stark darin. Und fragen jetzt auch. Ja, Shani? Was mit den Schmerzen zu machen, diesen sehr menschlichen, fühlbaren Schmerz, diesen lähmenden Schmerz. Ja, ich denke, dazu, wir müssen innerlich spirituell sehr stark sein, um mit Schmerzen umzugehen. Es ist genau wie, Kinder können mit Schmerzen nicht so gut umgehen, weil sie eine sehr kurze Reaktion haben. Das Schmerz und dann schreien sie. Erwachsene haben einen längeren Zwischenraum zwischen Schmerzen. Das Schmerz und manchmal schreien sie ein ganzes Leben nicht oder 20 Jahre nicht oder 10 Jahre nicht und plötzlich kommt das aus ihrer Kehle hervor, dass man sich wundert, woher kommt dieser Schmerz? Ich denke, als Devotee muss man sich überlegen, wie man mit diesen sehr menschlichen Reaktion zusammengeht. Das ganz und gar zu unterdrücken, wird nicht funktionieren. Aber ganz und gar rauszulassen wie ein kleines Kind, ist nicht ein Zeichen von großer Reifheit. Also müssen wir nach einer anderen Alternative suchen. In dem Bhagavatam wird sehr interessant gesagt, wie man mit Schmerzen umgeht. Man tut eine bestimmte Meditation. Also ihr werdet sehr interessiert, ihr werdet humorvoll lachen, aber ich bin wahrscheinlich eines der schmerzempfindlichsten Individuen in diesem Tempel. Also Zahnarzt und solche Sachen sind absolut schwierig. Und ich zur gleichen Zeit ist aber in diesem Leben mein Los, dass ich viele physische Schmerzen ertragen muss. Und deswegen war es für mich und sehr, sehr wichtig, wie gehe ich damit um. Ich bin schon oft operiert worden und ganz aufgeschnitten worden, fast ausgetauscht worden. Wie gehe ich um mit diesen Dingen? Nicht? Und im Bhagavatam, wenn man darüber nachliest, findet man eine Meditation. Man muss meditieren darüber, dass man ewige spirituelle Seele ist. Die Schmerzen sind in der bedingten Natur. Und ich bin eine spirituelle Seele, bin ein Teil Krishna. Und ich kann diese Schmerzen dem eigentlich nur etwas entgegensetzen, wenn ich auch spirituelle Erfahrungen mache. Wenn ich Nektar koste, wenn ich Krishna Katha koste und bei Krishna bin in meinen Gedanken, so wird diese Begeisterung, die ich auch habe, spirituelles Begeistertsein hineinfiltern in diesen schmerzlichen Menschen, und der wird dann wird dann geheilt werden können. Ich glaube, wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass wir manchmal in Kirtans reinkamen, die wirklich gut waren. Während der Kirtan findet eine spirituelle Tätigkeit statt. Man lobpreist Krishna. Aber man wird während der Tätigkeit irgendwann auch wirklich glücklich und lacht und haut jemanden auf die Schulter. Hey, das ist gut in dieser Kirtan, nicht? Und so weiter. Also, wir sind nun mal Spiritualisten und wir können unsere Schmerzertragung, wo die Schmerzen so festsitzen und so wüten, auch durch spirituelle Erfahrung da zufrieden werden. Nicht? Wir müssen vielleicht auch manchmal dem Körper und dem Geist geben, was so, ja, so ein bisschen Auslauf geben. Aber so geht man um. Ich würde also erst eine spirituelle Methode, mit Schmerz fertig zu werden, empfehlen. Eine Meditation, wie sie in den Heiligen Schriften steht, dass wir eine spirituelle Seele sind, ein Teil Krishnas. Das bildet ein ganz tolles spirituelles Feld auf in einem, was auch in den emotionalen Bereich rein strahlt. Nun würde ich als zweite Sache von unten kommen, das war von oben, und von unten kann man kommen, indem man sieht, jetzt bin ich ein bisschen verwundet, jetzt brauche ich ein bisschen Zeit und brauche ein bisschen vielleicht eine Linzer Torte, wenn man von einfachem Gemüt ist, oder wenn man von etwas komplizierterem Gemüt ist, etwas, was ein bisschen komplizierter ist. Heißt, wenn man ein Pferd zureitet, sollte man nicht zu streng sein. Wenn man es nämlich nur immer in der, ich glaube, es heißt in Deutsch, in der Kadare hält, wenn man hinten hält, dann bricht man das. Manchmal sieht man, wie die Votis so längs marschieren. Für 2 Stunden geht das vielleicht, aber nicht für den ganzen Tag. Dieser Kampf ist wichtig, dieser Kampf mit der Konzentration, aber wenn wir den ganzen Tag so kämpfen, dann wird irgendwas brechen da drin. Manchmal wissen wir ein bisschen. Was ich mache, wenn ich Schmerzen habe, ich schimpfe. Aber im Wald, wo mich keiner hört. Ich wünsche euch nicht, dass ihr in der Gegend seid, wenn ihr das könnt. Jeder muss da klar mitkommen. Das ist eine individuelle Sache. Die unmögliche Welt, versteht mich denn niemand? Meine lieben Brennnesseln und mein lieber Tannenbaum. Diese Gemeinheit. Und dann ist es gut. Verstehst du mich? Ach, der Tannenbaum schaut zu. Anyways, das muss jeder selber sehen. Das sind ganz normale menschliche Funktionen, die da laufen. Aber der Hauptpunkt ist, wir müssen diese materielle Ebene, wo wir den Schmerz empfinden, transzendieren, indem wir auf die spirituelle Ebene kommen, wo wir spirituelle Erfahrungen machen, die unser ganzes Wesen durchdringen. Viele Mystiker sagen, wenn die Votis von einem Kirtan kommen, der total gut war, Leute, die Auras sehen können, sehen dann so Auras. Das ist mir mehrere Male schon geschehen auf Programmen, wo man so richtig reinkam, man sogar vergaß, dass man auf der Bühne war, und man kommt von der Bühne runter und Leute, so Mystiker sehen dann, Auras sind immer noch materiell, feinstofflich. Nicht? Also das ist ein Zeichen dafür, wie diese spirituelle Wohltat auch in den feinstofflichen Körper wirkt. Als Sannyasi ist das offensichtlich mein Schwerpunkt im Leben. Aber die Bodhis, ich habe deswegen den anderen Bereich kurz mal gestreift. Vielleicht wollen andere Devotees in diesem Bereich auch Aufmerksamkeit geben, wenn es hilfreich für ihre Entwicklung ist. Gut, sind sonst noch Fragen? Ich hatte. Kommt darauf an, wie stark der Devotee ist. Wenn Guru Shiromani fragt, was mit den Devotees, die nicht mehr so das spirituelle Ziel vor Augen haben, werden die auch von Krishna getestet? Es kommt darauf an, wenn Krishna diesen Devotee sehr, wenn der wirklich ein verdienstvoller Devotee ist, jetzt in einem spirituellen Sinne gesehen, dann sagt Krishna so, das wird im Chaitanya Charitamrita so wunderbar erläutert, mein Devotee hat jetzt Anyakami, andere Wünsche, nicht? Man denkt, er wird zufrieden werden dadurch, aber ich bin sehr intelligent. Ich weiß, das wird nicht funktionieren. Aber ich gebe ihm jetzt diese Wünsche, ich erfülle ihm die, allerdings auf so eine Weise, dass er erfährt, das ist es nicht. Es gibt viele Devotees, die ich persönlich auch kenne, und deren Leben ich mit großem Interesse verfolgt habe, die sogar zeitweilig den Vorgang des Krishna-Bewusstseins aufgegeben haben, weil sie dachten, weil sie Anyakamis, andere Karmas, also andere Wünsche hatten. Und Krishna hat die zum Teil erfüllt, aber auf so eine Weise, dass sie merken, na das ist es nicht. Und dann kommen die zurück und haben eine Lehre bei sich im Lernen. Lernen. Ein Erfahrungswert, will ich vielleicht mal sagen. Und andere, die sich von Krishna ganz trennen wollen, da ist Krishna sehr, sehr traurig. Es gibt vom Bhaktivinoda Thakur einen Artikel, wenn die Seele zurück in die materielle Welt wird, weint Krishna. Er weint. Warum? Sehr, sehr traurig, besonders wenn einer sich dem spirituellen Leben zuwendet. Aber es mag sein, Krishna in seiner Funktion als Überseele, wir sind ja immer mit Krishna zusammen, übernimmt dann die Kontrolle und ist die Devotees und macht es so wie überall, als Erlaubnisgeber, als Zeuge aller Tätigkeiten und Erlaubnisgeber erfüllt er die Wünsche der bedingten Seele, entsprechend ja dessen Karma. Das macht dann kommt dieser Aspekt Krishna, die Überseele, sehr und hat da so eine Art ja, kosmische Gesetz, also Gerechtigkeit in der Erfüllung der Wünsche der bedingten Seele. Aber seht mal, wo der Punkt ist, wo sich Krishna sozusagen zurückzieht in unserem Leben, ist an einem Punkt. Und dieser Punkt ist eigentlich der Knackpunkt des spirituellen Lebens, unsere Absicht, unser Vilashita. Vilashita heißt unsere Motivation im Leben. Wenn ein Devotee die Motivation hat, zu Krishna zu kommen, aber Fehler macht, dann zieht sich Krishna überhaupt nicht zurück. Denn er sieht diese Motivation. Wenn aber diese Motivation angeknackst wird, wenn er gegen Krishna oder gegen den hingebungsvollen Dienst geht, bewusst, mit der Motivation eben nicht mehr zu Krishna zu kommen, dann entlässt Krishna, der bedingt sehr traurig zwar, dann kommt sie unter die Führung der Überseele, die nach einer Art Gesetzmäßigkeit, nicht, die Wünsche der bedingten Seele erfüllt. Es ist das Karma, dass diese Wünsche erfüllt werden können. Er ist sehr gütig. Nicht mal, er verlässt uns nie. Nicht mal, wenn wir uns gegen ihn entscheiden. Dann kommt er eben also über Seele und nimmt eine andere Haltung, eine andere Beziehung zu uns ein. Nicht die der Gerechtigkeit. Deswegen lasst uns, es kommt auf diese Sicht und Motivation drauf an, das Urteil geben. Ich glaube, dass Krishna da viel gütiger ist als wir. Er sieht viel mehr die Motivation, als wir es manchmal noch sehen können oder sehen wollen. Wir haben jetzt die letzte Frage von Brinda Devi. Unter oder über. Ich verstehe, was du mir mitteilst, aber weiß nicht, was mein Auftrag im Augenblick ist. Krishna. Das ist ja unglaublich lange gehalten. Haribol. Ja. Das sind sehr schwierige Fragen, die da stellt. Ja. Das sind sehr schwierige Fragen. Ich will es mal so beantworten, ich denke, du hast ganz viel Gedanken dir über diese Frage gemacht und ich sehe jetzt gerade die Spitze eines Eisberges. Es mag also sein, dass ich nicht ganz in die Tiefe des Eisberges vordringe, weil er mir noch zu weit unter der Oberfläche liegt. Ich habe ja nicht die gleichen Gedanken wie du, aber ich will es mal grundsätzlich in der Beziehung von Devotees ausdrücken, Respekt und Achtung. Ich denke jetzt, das ist eine rein menschliche Antwort, die ich gebe und die auf den eigenen Erfahrungen beruhen, dass es sehr wichtig ist, anderen einen Freiraum einzugestehen. Eine reife Freundschaft ist frei, ist wirklich dann reif, wenn man dem anderen einen Freiraum gibt, den er auch unabhängig gestalten kann. Und selbst wenn etwas geschieht, was man nicht so gut bei einem ankommt, nicht, dass man trotzdem weiß, unsere grundsätzliche Beziehung ist für mich das Bestimmende in unserer Beziehung. Ich glaube, dass das natürlich ist, wenn Beziehungen wirklich eine Tiefe erreichen. Und ich möchte noch mehr sagen, eine persönliche Tiefe. Ich weiß, dass in deiner Frage jetzt noch viele Beispiele sind. Vielleicht meinst du auch das Kardinalbeispiel, was im Augenblick im Geist von vielen Devotees ist. Ich möchte aber lieber das sehr allgemein beantworten und sagen, eine reife Freundschaft, eine Freundschaft muss Tiefe haben, um diese Sachen, das heißt enttäuscht, um Toleranz zu haben mit dem anderen. Es ist sehr Das muss auch sogar ein spiritueller Meister in Beziehung zu seinen Schülern lernen, ihnen einen Spielraum zu geben. Das heißt, im fünften im Bhagavatam, dass ein spiritueller Meister niemals die Geduld mit seinen Schülern verlieren darf, sondern sie immer, auch wenn sie vielleicht ihre Lernziele nicht erreichen und somit aus seiner Sicht vielleicht sagen, oh, ihr seid ziemlich langsam, muss er trotzdem weiter sie geduldig unterweisen, darf nicht die Geduld verlieren, weil es wird davon ausgegangen, dass diese Beziehung eine reife Beziehung ist, weil es von einer reifen Persönlichkeit, einem Guru gemacht wird. Ich glaube, wir können davon lernen, also der Guru muss unglaublich geduldig mit seinen Schülern sein und sie immer weiter geduldig unterweisen, was ich weiß, Prabhupada hat manchmal gesagt, es kostet gallons of blood, also literweise Blut, diese Westler zu unterweisen, nicht? Aber er hat niemals seinen Rücken gekehrt zu uns, sondern hat, auch wenn er enttäuscht war mit uns, Prabhupada war wegen zwei Dinge mit uns Westlern enttäuscht. Das hat er einmal gesagt. Unsere großen Anziehung für Sexualität, das war für ihn eine Enttäuschung. Und unsere Neigung, dass wir immer miteinander stritten. Er sagte, ihr Amerikaner, ihr seid Expert in diesen beiden Dingen. Ich will es jetzt nicht mehr wiederholen. Ich glaube, es trifft auch für die Europäer zu und für alle bedingten Seelen. Seiner Sicht, der Sicht eines reinen Devotees, der seinen Devotees Anziehung zu Krishna beibringen will, ist gerade besonders dieses Streiten unter Devotees, das hat ihn sehr, sehr verletzt, persönlich. Aber er hat geduldig weiter seine Zeit und sein sich für uns geopfert. Gut, damit haben wir ein zeitgebundenes Ende erreicht. Alles Gute für euch. Ich möchte euch noch persönlich etwas sagen. Wir sind ja persönlich miteinander verbunden, dadurch, dass wir im Goloka Dham Projekt leben. Ich habe jetzt eine längere Reise hinter mir und möchte euch eben auch etwas Persönliches sagen. Ja, die Vorlesung hatte auch sicherlich persönliche Dinge dabei, aber ich möchte euch gerne von einer Erfahrung erzählen, die für mich sehr einleuchtend ist nach dieser Reise. Ich habe einige Tempel besucht und dort, wo die Devotees zusammen miteinander auch Probleme gelöst haben, war eine unglaublich hoffnungsvolle Atmosphäre, wo aber Streit auftauchte und man nicht mehr miteinander dieses Prinzip der Gemeinsamkeit wegging, wurde es schwieriger. Ich denke, unser Goloka Dham Projekt hat seit seiner Gründung eine bestimmte Art von Devotees angezogen, die zusammen etwas unternehmen möchten. Wir haben den Schatz einer Grihastha Community, die um das Projekt lebt, die einigermaßen, also soweit wie es in der modernen Zeit möglich ist, situiert ist. Wir haben Devotees hier, die vor Ort ihre Dienste machen. Es ist eine Gemeinschaft, die am Wachsen ist. Ich denke, es ist gut, wenn wir uns alle über die Kraft bewusst werden, die in einer gemeinsamen Bemühung liegt, in gemeinsamen Zielen, die wir haben. Einer Kraft, die sehr, wie soll ich mich ausdrücken, Energie und auch heilend wirkt in unserem Leben. Ich möchte euch ein Beispiel sehen, wo ich das gesehen hatte. Wir hatten ein Programm in Karlsruhe gehabt und wir waren erst zwischen 12 und 1 Uhr hier, glaube ich, nicht, und haben dann gerastet und am nächsten Morgen, ich wusste, dass Shivaram Maharaj, der ein persönlicher Freund von mir ist, um 4.30 Uhr schon aufbrechen wollte, nicht? Und bin dann einfach trotzdem aufgestanden mit 3 Stunden Schlaf, um ihn noch zu sehen. Danach habe ich mich noch mit einigen anderen persönlichen Freunden getroffen und ich merkte plötzlich, wie in dieser Gemeinsamkeit oder dieser Freundschaft, die da war, eine unglaubliche Kraft losging, so dass ich sogar diesen Tag überstehen konnte, obwohl also von der Tour her alle total meine Batterien auf minus 10 stehen, nicht? Also nicht viel Kraft da ist. Es gibt unglaubliche Kraft, man fühlt sich glücklich und enthusiastisch, wenn man Gemeinschaft pflegt. Und ich denke, wir wissen ja alle, dass wir durch Zeiten hindurchgehen, die intensiv werden. Wir sollten dieses mehr und mehr schaffen in diesem Projekt, dass wir uns bewusst sind über die Gemeinsamkeit. Ich fand es sehr nice, gestern erfuhr ich, dass ein Vihasta-Treffen war. Lasst uns einfach versuchen, ein bisschen enger zusammenzurücken. Es ist nicht immer einfach. Wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, wir treffen uns ja nur ein- oder zweimal im Jahr, das ist ja wirklich, dann sagen wir vorher immer, gut, wir sind auf ganz anderen Planeten im Augenblick. Wir haben vielleicht auch innere Spannung, weil wir so viel alle immer tun und so weiter. Aber wir werden jetzt zusammenkommen und einfach uns das Bestes geben für diese eine Stunde oder drei Stunden, wo wir Gemeinschaft pflegen und Austausch pflegen. Und danach stellen sich sehr beglückende und kraftspendende Ereignisse ein. Und ich möchte euch persönlich, wir werden uns ja auch bald, also für längere Zeit nicht sehen, und Donnerstag fliegt der Flieger ab. Ich möchte euch bitten, diese Sache zu machen. Und seid euch gewiss, es ist nicht einfach. Man muss da einen Einsatz bringen, einen persönlichen Einsatz. Man muss zum Teil sein Bestes bringen, weil man ja die Eigenarten des anderen tolerieren muss. Aber wenn jemand bereit ist für diesen Prozess, gut, wir agreeen nicht, wir sind nicht einer Meinung in vielen Dingen, aber wir sind jetzt eine Gemeinschaft und wir wissen, wenn wir tatsächlich eine echte Gemeinschaft sind, dass da eine große Kraft drin ist. Ich glaube, wenn man diesen Einsatz, diese Bemühung bringt, einfach sein Bestes zu geben, dann geht man bereits in einen Prozess ein, der nur die allerbesten spirituellen Ergebnisse für uns bereithält. Das ist in einer Ehe so, das ist in einer Freundschaft so, das ist ganz besonders in einer Gemeinschaft von Devotees so. Unser Projekt ist so ein Nektarprojekt, wenn man das vergleicht mit anderen. Wir haben vergleichsweise wenig Probleme, also weil unsere finanzielle Situation normal aussieht für die heutigen Sachen. Wir haben eigentlich von Krishna ein großes Geschenk bekommen, dass wir leben dürfen in der Gemeinschaft von Devotees und Radha Madan Mohan dienen können. Und ich denke, wir werden dieses Geschenk mehr wertschätzen, wenn wir uns noch über den Punkt der Gemeinsamkeit Gedanken machen. Das immer ein Prozess ist. Es ist nie, dass man zusammen ist, oh, wir wohnen jetzt alle zusammen, alright. Wir sind jetzt die Goloka Dharma Gemeinschaft. Gemeinschaft findet statt in einem Prozess. Austausches und so weiter. Gut. Alles Gute. Srila Prabhupada ki jai. Sisi Gonitai ki jai. Sisi Radha Madan Mohan ki jai. Go Premanandi Hari Hari Bol.